Die heutige Folge Copycats ist ein Novum. So viel können wir schon mal verraten. Für unsere beklaute Heldin gibt es in dieser Folge tatsächlich mal ein Happy End. Und das, obwohl wir für ihre Geschichte ins 18. Jahrhundert zurückreisen. Dorothea von Erxleben war eine eierlegende Wollmilchsau. Nicht nur, dass sie liebevoll 9 Kinder großzog, nebenbei war sie Pfarrersfrau, die sich um Seelsorge und Kirche kümmerte und praktizierte als Ärztin.
Das fanden ihre Arztkollegen so gar nicht cool und klagten sie als Quacksalberin an. Wie Dorothea sich aus dieser Situation herausgebracht hat und die erste promovierte Ärztin Deutschlands wurde, erfahrt ihr in dieser Folge.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats. Männer, die vom Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo Britt.
Hallo Julia.
Und herzlich willkommen an alle anderen, die auch wieder bei uns zuhören. Wir reisen heute ganz schön weit zurück für unsere Verhältnisse, würde ich sagen, ins frühe 18. Jahrhundert.
Ja, meistens sprechen wir irgendwie über Themen aus dem 20. Jahrhundert, vielleicht weil die irgendwie am besten erforscht sind bisher, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich finde es auch ganz cool, dass wir heute mal wieder ein bisschen eine ältere Frau, ein älteres Thema behandeln, vielleicht so.
Ja, absolut. Und auch ein medizinisches Thema, also ein naturwissenschaftliches Thema. Ich bin sehr gespannt, wohin das alles führen wird.
Dann lass uns doch einfach direkt einsteigen in das Leben von Dorothea Erxleben.
Ja, und das beginnt 1715. Da wird Dorothea Christiane Lepurin nämlich geboren, und zwar in Quedlinburg. Das ist im Harz und es soll sehr schön sein. Ich war noch nie da, aber es soll ein sehr beschauliches Städtchen sein im heutigen Sachsen-Anhalt.
Ich war schon mal da und es war sehr schön, ja.
War es beschaulich?
Ja, ich glaube, das ist so eine kleine Burg oben quasi, wo man so raufgehen kann. Dann guckt man so runter auf den Ort und auf den Harz. Und das ist sehr schön.
Sweet. Okay, sehr schön. Ja, und also ich würde sagen, Dorothea Erxleben oder Dorothea Lepurin damals noch, hatte auch eine sehr beschauliche, um dieses Wort nochmal zu verwenden, und schöne Kindheit. Sie ist in relativ gute Verhältnisse reingeboren. Ihr Vater war Christian Polycarp Lepurin Senior. Er war Arzt und später auch Stadtphysikus. Das ist so eine Art Gesundheitsamt, könnte man sagen. Also ja, wichtige Verantwortung im medizinischen Bereich. Und ihre Mutter war ebenfalls von einem guten Stand. Ich finde das immer sehr bezeichnend, dass dann da nicht steht, was sie gemacht hat, sondern sie war die Tochter eines Konsistorialrates. Das ist so eine kirchliche Behörde. Also ja, beide Eltern quasi von gutem Stande.
Und was ich interessant fand, ihr Vater war ja quasi selbst gelernter Arzt. Also der hat nicht an einer Universität studiert, sondern hat sich das irgendwie selber beigebracht, hat dann aber die Doktorprüfung, also die Promotion, abgelegt an der Universität Erfurt. Also er wurde dann quasi offiziell als Arzt bestätigt, aber hat das nicht im Rahmen eines Studiums gelernt.
Ah, okay, ja, aber er hatte auch eine eigene Praxis und hat praktiziert und seine Tochter und seinen Sohn dann auch quasi daran teilhaben lassen. Also hat sie öfter mitgenommen und hat auch die Naturwissenschaften, so gut es ging, an beide seine Kinder versucht zu lehren und die mit der Medizin in Verbindung zu bringen.
Und Dorothea war wohl ein ziemlich gewieftes Kerlinchen. Sie war wohl oft krank als Kind und lag viel im Bett, aber hatte dadurch dann auch Zeit, vielleicht zu lesen und zu lernen. Und sie lernte schon mit 5 Jahren das Lesen und beschäftigte sich auch schon früh mit Fächern wie Latein, Botanik, Anatomie und, wie es sich natürlich gehört, der Bibel.
Ja, sie hat sogar privaten Lateinunterricht erhalten. Also man muss sagen, das ist schon einfach eine sehr privilegierte Kindheit, die sie genossen hat, ne? Von allen Seiten irgendwelche akademischen Einflüsse und viel gelernt, viel gelesen. Das ist natürlich für ein junges Mädchen der damaligen Zeit auch nicht unbedingt selbstverständlich. Und auch, dass ihr Vater sie quasi auf einer Stufe behandelt wie ihren Bruder und dass sie zusammen dann eingeführt werden in die Medizin. Sie ist sogar, er hat sie mit zu Patienten genommen ab ihrem 16. Lebensjahr. Manchmal hat sie ihn vertreten in seiner Praxis. Also er hat ihr da wirklich unglaublich viel Vertrauen entgegengebracht. Und das hat dann ja letztendlich auch weit geführt, wie wir später noch hören werden.
Und um euch nochmal so ein bisschen die Szenerie oder den Kontext für Frauen im 18. Jahrhundert darzulegen, habe ich einen kleinen Exkurs vorbereitet zu Frauen und Bildung oder Frauen und Wissenschaft im 18. Jahrhundert. Und wie sollte es anders sein in einem deutschsprachigen Podcast? Ich möchte gerne mit einem Goethe-Zitat beginnen.
Cool.
Der schrieb nämlich 1797 quasi ein kleines Gedicht. Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung. Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen, zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen oder ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andere. Dieses Gedicht endet damit, dass 20 Männer gemeinsam nicht die Bürde der Frau ertrügen und dankbar sein sollen für die Arbeit, die Frauen leisten. Also Early Feminist Goethe, danke dafür, auch wenn sie es erstmal schlimm liest. Aber das beschreibt schon ganz gut die Aufgaben der Frau in dieser Zeit. Also Frauen wurden nicht so wirklich als Subjekte angesehen, es waren keine autonomen Personen, sondern die Vollmacht über sie hatte quasi der Vater oder, falls der verstarb, ein Bruder. Und wenn sie heiraten, gingen sie sozusagen in Anführungszeichen in den Besitz ihres Ehemanns über. Und auch ihr Eigentum ging in den Besitz des Ehemanns über. Das heißt, ihr Erbe war dann das Erbe ihres Mannes. Und Frauen durften natürlich auch nicht wählen in der Zeit. Und während der Mann quasi oder der Ort des Mannes in der Öffentlichkeit war, sollten Frauen eben zu Hause bleiben und gute Ehefrauen und Mütter sein. Und es gab tatsächlich schon super lange ein Diskurs, also vom 15. bis 18. Jahrhundert wurde vor allem in Frankreich, Italien und später auch in Deutschland, vor allem von Männern, ein Diskurs unter dem Titel Geschlechterstreit über die Eignung des weiblichen Intellekts für die Wissenschaft geführt. Das ist natürlich toll, dass vor allem Männer darüber diskutieren.
Wie immer.
Es war ein breites Spektrum. Ja. Es reichte von der Meinung, dass Frauen gar keine Menschen seien, bis hin zu der Meinung, dass Frauen die besseren Menschen sind. Und im Diskurs wurden auch immer wieder Argumente vorgebracht, dass die intellektuelle Unterlegenheit der Frau nicht auf ihre fehlenden Fähigkeiten, sondern auf fehlende Bildungsmöglichkeiten für Frauen zurückzuführen sei. Klar, wenn die nicht irgendwie zur Schule gehen können, dann haben sie auch gar nicht die Möglichkeit, Ärztin zu werden zum Beispiel. Dieser Diskurs wurde aber ein bisschen in der Bubble geführt. Also das hatte über die Jahrhunderte, konnte das nicht die etablierte Rolle der Frau in der Gesellschaft erschüttern sozusagen. Im 18. Jahrhundert war es dann so, es gab keine systematische Mädchenausbildung. Das erste Mädchengymnasium oder die erste Klasse für Mädchen gab es erst 1893 in Berlin. Und die Bildung, wie du auch schon sagtest, fand für Frauen vor allem im Hause statt. Also entweder hatte man das Glück, dass man sich Privatlehrer leisten konnte, oder eben der Vater bildete die Kinder aus, oder man hatte eine Gouvernante, die den Kindern vielleicht, den Töchtern etwas beibrachte, aber das waren da vor allem, wenn man Glück hatte, Sprachen, Handarbeiten, Klavierspielen, Religion und Lesen, Schreiben, so die Basics. Also alles, was die Frau als vorbereitet für einen Job als gute Mutter, Hausfrau und auch ein bisschen Entertainerin. Und es gab zwar so einige Ausnahmen, vor allem in Italien wurden Frauen relativ früh an den Unis zugelassen, aber größtenteils, also es gab Frauen, die sich wissenschaftlich betätigten, aber es wurde einfach nicht ernst genommen. Es war so ein Privatvergnügen adliger Frauen. Also die Universitäten haben das so gar nicht berücksichtigt. In privaten wissenschaftlichen Zirkeln waren die oft hoch angesehen, aber wurde halt einfach als Hobby gesehen und das war jetzt nicht im wissenschaftlichen Diskurs irgendwie, dass da Schriften von Frauen reflektiert wurden, denn sie hatten eben keinen Zutritt zu Universitäten oder Akademien. Und das haben wir zum Beispiel auch schon in unserer Folge über Maria Winkelmann-Kirch und die Astronomie an der Berliner Akademie besprochen.
Ja, ganz interessant. Das ist ja auch ungefähr eine ähnliche Zeit und auch gar nicht mal so eine unähnliche Gegend. Also Quedlinburg ist ja gar nicht so weit weg von Berlin. Das fand ich ganz spannend, wie sich dann so die Lebensläufe auch ein bisschen überschneiden und die akademischen Ziele junger Frauen.
Und einen krassen Fakt habe ich noch gefunden, wusste ich vorher nicht, bevor wir jetzt zurück zu Dorothea Erks Leben gehen. In bestimmten Regionen in Deutschland wurden im 18. Jahrhundert Stillpflichten für Mütter eingeführt, die sie dann an das Haus binden sollten. Vorher war es ja oft so, dass man seine Kinder zum Stillen an eine Amme gegeben hat, deren Hauptjob dann eben Kinderstillen war. Und tatsächlich gab es dann teilweise wirklich Gebote, dass Frauen ihre Kinder selbst stillen müssen, damit sie eben nicht nebenbei irgendwie was anderes machen können.
Wild, ja, krass. Ja, Dorothea Erxleben hätte tatsächlich die Möglichkeit gehabt, zusammen mit ihrem Bruder zur Universität zu gehen. Also das war eben möglich. Du kannst in Begleitung deines Bruders studieren. Und das war auch sozusagen in seinem Sinne. Also das hatten sie eigentlich vor. Sie hatten beide die gleiche Ausbildung genossen und sie wollten eben auch beide diesen akademischen Grad erlangen. Aber sein Wunsch, und da sind wir jetzt wieder bei den Lasten der Männer in dieser Zeit, wurde halt dadurch verwehrt, dass er zum Militär einberufen wurde und sich nicht wirklich dagegen wehren konnte. Also er hat sich zwar vorzeitig beurlauben lassen, um dann eben mit seiner Schwester weiter zu studieren, was ihm dann wiederum den Ruf als Deserteur eingebracht hat und er fliehen musste. Also es war irgendwie ein wilder Ritt, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht ist er wirklich geritten. Aber er who knows, keine Ahnung, ist man da noch geritten im 18. Jahrhundert? Ja.
Ja, was sonst? Laufen? Also Eisenbahn gab es noch nicht.
Kutsche.
Ach so, dass man nicht mehr selber reitet, sondern man lässt sich quasi chauffieren.
Stimmt, aber das ist ja letztendlich auch beritten. Naja gut, wie auch immer er dann da in die Landgrafschaft Hessen-Kassel geflohen ist und später ist er Arzt geworden in Nienburg an der Weser, aber durch diese ganzen widrigen Umstände wurde eben Dorothea auch davon abgehalten, die Universität zu besuchen, weil ohne Bruder kannst du da mal gar nicht auftauchen. Und das führte dazu, dass sie so verzweifelt war, ob dieser verwehrten Chancen, dass sie sich an Friedrich den Großen gewandt hat und gesagt hat, hey, du. Nee, ich habe diesen Brief tatsächlich gelesen. Es liest sich unglaublich schwerfällig, aber sie hat ihn eben seine Hochwürden darum gebeten, sich an die Universität Kassel zu wenden und ihr das Studium zu erlauben und hat eben auch aufgeführt, was sie alles schon macht und was sie gelernt hat und so weiter. Und er war auch ganz angetan davon. Also in seiner Antwort schreibt er auch so, das ist ja eher selten bei Frauen, dass sie was können, so in der Art. Und er versteht ihr Anliegen. Wow. Und tatsächlich hat er dann 1741 die Universität angewiesen, sie zum Studium zuzulassen, zur Promotion und zum medizinischen Universitätsexamen. Also theoretisch stand ihr der Weg offen.
Auch so ein richtiges Komplisalt, ne? Also so halt Kompliment, halb Beleidigung. Aber wow, danke Friedrich. Aber so Kuriositätenkabinette waren zu der Zeit ja auch das Ding, ne? Wo man so in Anführungszeichen exotische Sachen gesammelt hat, die irgendwie importiert wurden. Und das ist ja auch so ein bisschen was Exotisches, eine Frau an der Uni. Deswegen hat es Friedrich dem Großen vielleicht irgendwie auch, weiß ich nicht, fand das ganz unterhaltsam. Aber da sieht man auch, ohne eine gewisse Unterstützung von Männern hätte sie ihr Ziel zu promovieren halt nicht erreichen können. Erstmal der Vater, der sie ausgebildet hat. Dann hat auch der Rektor des Gymnasiums, auf dem ihr Bruder war, sie unterstützt und hat ihr quasi Aufgaben per Brief geschickt, weil sie durfte nicht mit auf das Gymnasium gehen, aber hat ihr so ein bisschen, wie Fernuni quasi, sie ein bisschen unterstützt. Und er hatte ihr auch einen Brief geschrieben, als sie 16 war und erzählt, dass in Bologna gerade eine Frau an der Universität promoviert hat und er empfahl ihr auch zu promovieren. Also der sah total ihr Potenzial und hat sie da irgendwie ein bisschen unterstützt und gefördert. Und ja, ich glaube, das sind schon so ein paar. Also das Quäntchen Glück braucht es wahrscheinlich auch, diese männlichen Fürsprecher zu haben, um überhaupt weiterzukommen in der Gesellschaft im 18. Jahrhundert.
Ja.
Apropos Mann. Apropos Mann. Ich würde jetzt gerne noch mal auf eine Frau zu sprechen kommen. Auf eine Frau zu sprechen kommen.
Ja, diese ganzen beschriebenen Umstände, ich glaube, die sind auch Dorothea ordentlich auf den Sack gegangen. Zumindest könnte man das daraus schließen, dass sie 1742 eine Streitschrift veröffentlicht hat mit dem spannenden Titel »Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten«. Und das liest sich wirklich interessant, weil es so viele schlaue Ansätze gibt. Also sie war ja auch direkt davon betroffen. Sie hat das genau analysiert, was da jetzt eigentlich, wo jetzt eigentlich das Problem liegt. Und sie hat sich eben auch ganz entschieden für das Frauenstudium eingesetzt. Und es gibt ein langes Vorwort von ihrem Vater da drin. Und das ist schon, also ich finde das schon ziemlich beachtlich, dass das fast 300 Jahre alt ist und so eine gute Analyse eigentlich der gesellschaftlichen Umstände.
Und auch da merkt man wieder, dass ihr Vater irgendwie an sie geglaubt hat und sie unterstützt hat, denn sie hatte das schon 4 Jahre zuvor, 1738, also mit Anfang 20, geschrieben, aber eher so, um ihre eigenen Gedanken zu sammeln oder so ein bisschen wie Tagebuch. Und ihr Vater hat sie dann wirklich ermutigt, das zu veröffentlichen und hat dann eben auch das Vorwort geschrieben. Und das Buch ist in 2 Teile aufgeteilt. Im ersten Teil geht es um Vorurteile, die die weibliche Bildung verhindern. Und im zweiten Teil geht es um Ursachen, warum Frauen keine Bildung bekommen, wie Geiz, Neid, Angst. Und sie zitiert auch viele Gelehrte seit der Antike, die sich positiv über Frauen, deren Bildung äußern. Und für Dorothea steht die Bildung der Frau auch in keinem Widerspruch zum Dasein der Mutter. Also das haben wir auch schon am Anfang gehört, dass sie als Mutter, als Pfarrersfrau und als Ärztin tätig war. Also ich weiß nicht, ihr Tag muss mehr als 24 Stunden gehabt haben, so wie bei Beyoncé. Weil wie kann man das alles unter einen Hut bekommen, das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, also ich finde das schon sehr beachtlich, dass sie zu dem Ergebnis kommt, dass diese Hindernisse eben kulturell bedingt sind, sozial bedingt sind und nicht biologisch, was ja für die damalige Zeit schon ein, naja, fortschrittlicher Gedanke ist, zu sagen, es liegt nicht in der Natur der Frau, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun oder zu können oder nicht zu können. Das ist, finde ich, ziemlich stark. Und sie stellt auch ganz klare Forderungen. Also sie sagt, Frauen sollen die gleichen Bildungs- und Studienmöglichkeiten haben wie Männer. Es ist also nicht nur quasi ein langes Pamphlet, sondern es sind auch wirklich Forderungen und Wünsche dabei, die sie darin formuliert.
Genau, also sie fordert etwas, was damals total unerhört war, nämlich, dass auch Frauen öffentliche Ämter bekleiden dürfen sollen und dass auch Jungen und Mädchen gemeinsam an der Schule unterrichtet werden sollen und Männer und Frauen gemeinsam an der Universität. Während die allgemeine Auffassung in der Zeit war, dass das Studium für Frauen zu einem Umgang mit Männern führen würde, die man natürlich unverheirateten Frauen irgendwie eigentlich nicht haben möchte, weil das ist nicht sittsam. Und ich habe da ein Beispiel gefunden. Im 14. Jahrhundert gab es Novella de Andrea, die Professur ihres Vaters an der Universität von Bologna übernommen hat, nachdem er gestorben ist, die Professur für kanonisches Recht. Und sie musste hinter einem Schleier unterrichten, damit die Schüler sie nicht sehen und sie nicht abgelenkt sind von ihr.
Also cool.
Ja, das ist total. Ja, ich weiß gar nicht, was sie dazu sagen soll. Genau, und was ich noch irgendwie ganz interessant fand, für sie steht ja so im Zentrum, warum Frauen Gelehrte sein können oder sollten, das ist zur Glückseligkeit der Frauenbeiträge. Und das ist ja irgendwie so, fühlt sich für mich wie so ein sehr moderner Gedanke an, irgendwie die Selbsterfüllung und sich immer selbst verbessern sozusagen. Aber sie sagt, die Studien verhelfen zu wahrer und deutlicher Erkenntnis, mäßigen die Begierden, bewirken Gelassenheit, Zufriedenheit in widerwärtigen Umständen, großmütige Verachtung des Unrechts, Beständigkeit und viele andere wertvolle Zustände des Gemüts. Hm. Und dafür schlägt sie sogar ein umfassendes Paket an Studieninhalten für Frauen vor. Und zwar Literatur, Latein, Religion, Medizin als eigene Gesundheitsfürsorge, Jura, damit Frauen sich vor Gericht behaupten können, Wissenschaftsgeschichte und Ökonomie, damit Frauen lernen, wie sie selber ihren Unterhalt verdienen und ihr Eigentum bewahren können. Also es ist wirklich ein ganzheitliches Paket, um Frauen zu Subjekten der Gesellschaft zu machen.
Ja, aktiven Subjekten und nicht einfach nur passiven. Wobei es natürlich, also das möchte ich jetzt hier nochmal betonen, sozusagen die Arbeit zu Hause und die Arbeit mit Kindern und so, das ist uns ja hoffentlich allen klar, ist auch Arbeit, aber halt keine akademische Arbeit. Und sie wollte eben alles. She wanted it all. So.
Es gab ja auch nicht so richtig irgendwie ein System, als bürgerliche Frau sich da rauszuziehen, oder? Also ich meine, als Adlige hattest du ja irgendwie Angestellte, aber trotzdem musstest du gleichzeitig auch als Mutter agieren. Das ist irgendwie auch so ein komischer Schere.
Ja, du warst ja vollkommen abhängig gab aber
keinen Kindergarten.
Von deinem Vater und von deinem Ehemann. Oder also du hast ja auch keine Leistung quasi bekommen dafür, dass du, was du geleistet hast, sondern du hast dich halt, du wurdest halt ausgehalten, ne, und hast dafür dann die Kinder erzogen oder sowas. Aber wie gesagt, also ich habe ja schon gesagt, sie hatte im Prinzip die Möglichkeit, dann das Studium zu beginnen und auch ihre Promotion abzulegen. Sogar von ganz oben wurde ihr das erlaubt. Aber dann kommt halt immer doch auch das Leben so ein bisschen dazwischen. Und bei ihr war es so, dass ihre Cousine gestorben ist, die bereits 5 Kinder hatte. Und Dorothea nahm sich zuerst dieser 5 Kinder an, als nächststehende Verwandte und hat sich um diese 5 Kinder liebevoll gekümmert. Dann hat sie auch noch den verwitweten Mann ihrer Cousine, Johann Christian Erxleben, beschlossen zu heiraten und mit ihm eine neue Familie gegründet. Das heißt, da waren erstmal andere Sachen wichtiger und der Weg zur Universität dann doch erstmal wieder versperrt.
Zusammen mit Erxleben bekommt sie dann ja noch 4 weitere Kinder. Das heißt, sie hat 9 Kinder im Haus und ihr Stiefsohn hat aber auch später berichtet, dass sie eine total liebevolle Mutter war. Also irgendwie war sie nicht damit überfordert. Und ihr Mann, ihr Neuer, war ja Diakon, also war quasi als Pfarrer tätig und in der Kirche. Das heißt, gleichzeitig hatte sie auch die Aufgabe einer Pfarrfrau, also das Leiten von Bibelstunden für Frauen vielleicht, das Putzen der Kirche und als Ansprechperson eigentlich stets im Pfarrhaus präsent zu sein und quasi Seelsorge am Küchentisch zu machen, während ihr Mann vielleicht unterwegs ist. Also auch da wieder keine Ahnung, ob sie sich 2 teilen konnte, wie sie das, oder 3 teilen ja eigentlich. Allein schon 9 Kinder zu versorgen, ist ja mehr als ein Vollzeitjob. Wahnsinn.
Ja, wobei sie über diese Zeit auch also positiv schreibt und kein böses Wort quasi darüber verliert. Ich habe zum Beispiel ein Zitat gefunden, da sagt sie: Inzwischen bin ich überzeugt, dass die Ehe das Studieren eines Frauenzimmers nicht beenden muss, sondern dass es sich in der Gesellschaft eines vernünftigen Ehegatten noch vergnüglicher studieren lässt. Also für sie war es kein Hindernis, sich trotzdem fortzubilden. Und das fängt in den 50er Jahren damit an, dass ihr Vater verstirbt und sie die Praxis quasi übernehmen kann und das auch tut und dort dann wieder anfängt, als Ärztin auch nebenbei zu promovieren, praktizieren. Was absurd ist, weil in dieser Zeit sind ja wirklich wird wahrscheinlich gerade ihr jüngstes Kind geboren. Sie hat 8 weitere irgendwie am Hacken. Naja, gut, sie hat bestimmt auch Unterstützung gehabt, aber nichtsdestotrotz fängt sie also wieder an zu praktizieren und die Praxis läuft auch erstaunlich gut, also ist sehr hoch frequentiert.
Tja, und das scheint einigen Leuten nicht so gut gefallen zu haben.
Das ist richtig. Und zwar kommt es zu einem Zwischenfall. 1753 stirbt eine ihrer Patientinnen bei der Behandlung. Britt, du weißt doch sicher, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, woran die eigentlich gestorben ist.
Genau, die Frau hatte Fleckfieber. Das ist eine Infektionskrankheit, die durch Läuse übertragen wird. Führt zu hohem Fieber und blauem bis roten Hautausschlag. Ich weiß nicht, ob sie deswegen Fleck heißt oder weil der Test zur Diagnose 1930 von einem Mann namens Ludwig Fleck entwickelt wurde. Ja. War auf jeden Fall auch so eine ganz typische Kriegskrankheit, wenn halt alle ihre Klamotten nicht waschen können und dann so läuseverseuchte Sachen anhaben. Und dann wird es immer weiter übertragen. Und die Behandlung erfolgt heute mit Antibiotika. Also es wurde erst 150 Jahre nach Dorothea Erxlebens Leben entwickelt. Und unbehandelt sind 40% der Fälle tödlich. Also ist schon eine relativ hohe Sterblichkeitsrate und ohne Antibiotika, ich weiß halt nicht, was damals dann so, was man gemacht hat dafür.
Aderlass.
Ob da was geholfen hat. Ja, also daher, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass auch bei diesen Herren, die sie da angeklagt haben, vielleicht auch mal PatientInnen an so einer Krankheit verstorben sind. Aber die hatten halt promoviert, ne?
Du sagst es. Also es gab 3 Kollegen, die gesagt haben, so jetzt reicht's uns. Das zeigt doch wohl jetzt eindeutig, dass diese Frau nichts kann. Und sie haben Dorothea Erxleben wegen Pfuscherei angeklagt und haben gesagt, ja, die Frau hat ja auch keinen Doktortitel. Es ist ein Horror, dass sie überhaupt praktizieren darf. Man sollte sie davon abhalten. Man sollte ihr quasi ihre, wie nennt man das, Approbation entziehen. Mhm. Und die hätte in der Medizin nichts zu suchen. Was natürlich einmal mehr die Vorurteile gegenüber Frauen verstärkt, die es zu dieser Zeit gab. Also ich meine, wir haben ja schon gehört, das Promovieren, das Studieren war äußerst schwierig. Es war sowieso schon unglaublich selten, dass eine Ärztin eine Praxis führt, die nicht irgendwie der Hexerei bezichtigt wird, sondern die gut läuft. Und sich da dann so drauf zu stürzen, das ist richtiges Copycat-Verhalten.
Genau, und vor allem, ich glaube, ihre Praxis wurde vor allem auch von Frauen und Kindern besucht. Ne? Also es ist dann auch wieder typisch, dass die Zielgruppe dann, weil sie eine Frau ist, gehen Frauen und Kinder zu ihr. Ja, aber ich weiß nicht, was es dann war, was diese drei Ärzte irgendwie getrieben hat, ob die neidisch waren oder irgendwie einfach Frauen so kacke fanden, dass sie gesagt haben, das geht gar nicht. Also eigentlich hatte sie bis dahin ja wirklich schon jahrzehntelang gute Arbeit geleistet. Und dann kam so der eine, wie sagt man, Schritt daneben, nee, also einmal irgendwie was, hat was nicht geklappt und dann haben sie sich direkt so wie die Geier drauf gestürzt gefühlt. Und ich fand es irgendwie, also dieses Wort Kurfuscherin oder auch Quacksalberin, ich fand die Wörter irgendwie extrem lustig. Also Quacksalber ist so ein lustiges Wort, dass ich erstmal gucken musste, wo kommen die eigentlich her? Also Quacksalber ist ein volkstümlicher Ausdruck für jemanden, der Heilkunde ohne nötige Qualifikation ausübt oder jemand mit dubiosen Heilmethoden. Ist da auch schon nicht ganz klar getrennt. Vielleicht meinten die Ärzte, die sie angeklagt haben, bei ihr beides, dadurch, dass die Patientin gestorben ist. Mhm. Und das kommt eigentlich aus dem Niederländischen und wurde im 16. Jahrhundert ins Deutsche übertragen. Es gibt nämlich Niederländisch das Wort Quaken für Schwatzen und Salver für Salbe oder jemand, der Salben verkauft. Also es ist ein quasi jemand, der marktschreierisch, also auf dem Markt steht und seine Salben und Heilmittel laut zum Verkauf anpreist. Und anderes Wort ist eben Kurfuscher für Personen, die ohne ausreichende medizinische Ausbildung Kranke falsch behandeln oder, Achtung, Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Also das war grundsätzlich Kurfuscherei. Mhm. Und was ich ganz interessant fand, das wusste ich nicht, von 1869 bis 1939 galt in Deutschland Kurierfreiheit. Das heißt, jeder durfte unabhängig von seiner Ausbildung medizinische Handlungen durchführen, ohne rechtliche Konsequenzen zu erwarten. Boah. Das heißt, medizinische Fuscherei war kein Bestandteil des Strafgesetzbuches mehr. Und dadurch gab es im Jahr 1933 in Deutschland über 14.000 Laienheilkundige, die keinerlei medizinische Ausbildung hatten.
Fragt man sich, wie viele Leute da dann an den Folgen dieser Prozeduren ihr Leben lassen mussten. Das ist ja schon auch echt krass. Ja, letztendlich ist das natürlich, also das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Kapitel, aber so beim Thema Homöopathie und so sehr ähnlich. Letztendlich bist du dafür verantwortlich als Patientin oder als Patient, wem du quasi Vertrauen schenkst und welche Diagnose du annimmst und wie du das behandeln lässt und so, aber natürlich sollte man aufgeklärt werden darüber, ob diese Person studiert hat, wo sie studiert hat, ne, und das macht schon auch Sinn. Ich habe das letztens mal gemacht, angefangen zu googeln, worüber meine Ärzte und Ärztinnen so promoviert haben. Das finde ich voll spannend.
Oho. Also deine Hausarzt oder sowas, Hausärztin?
Ja, ich habe geguckt bei meiner Gynäkologin, die zum Beispiel eine Promotion eher so im onkologischen Bereich geschrieben hat. Also die ist eigentlich ja quasi Krebsspezialistin oder Spezialistin für Eierstockkrebs. Und genau, man kann das halt natürlich bei allen gucken, bei der Hautärztin, beim Zahnarzt letztendlich auch. Das ist eigentlich ganz witzig. Und manchmal sind die halt wirklich auch online und man kann sich das durchlesen. Aber ist die Frage, ob sich das empfiehlt? Wenn du plötzlich rausfindest, der hat so was ganz anderes geschrieben, einfach so, keine Ahnung, der ist irgendwie dein Dermatologe, aber der hat eigentlich seine Promotion über, weiß ich auch nicht, Sonnenstrahlung aufs Auge oder sowas verfasst, naja, wie auch immer.
Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Warum?
zurück zu unserer Lieblingsquacksalberin Dorothea Erxleben. Nachdem diese drei Ärzte aus Quedlinburg sie angeklagt hatten, reagierte sie mit einer 16-seitigen Stellungnahme erstmal auf diese Anklage, in der sie auch ihre Promotion ankündigte und bezieht sich darin eben auf diese Erlaubnis, die sie 1741 von Friedrich dem Großen bekommen hatte. Und, das fand ich einen extrem badass Move von ihr, sie bot den Ärzten an, sich gegenseitig zu prüfen, öffentlich, um ihr Wissen abzufragen, damit sie eben beweisen konnte, dass sie genauso viel Ahnung hatte vom Heilen wie die drei Typen.
Mega.
Aber die haben sich nicht drauf eingelassen, Mensch.
Da sind wir wieder bei so einem, wie nennst du das nochmal immer? Bake-Down oder wie war es?
Bake-Off.
Great British Bake-Off. In diesem Fall?
Es wäre ein Medicine-Off. Nee, weiß ich nicht. Medical Show-Off.
Alles, was so öffentlich dann entschieden wird. Und vor allem, also man stellt sich ja auch vor im 18. Jahrhundert, wie das dann da so auf der Straße, die Leute werfen noch irgendwas oder so, ja, vollkommen.
Dann sind Tomaten geschmissen.
Ja.
Sie so im Pranger.
Also, ultra cooler Move, ja, finde ich auch. Schade, dass die sich nicht drauf eingelassen haben, die feigen
Schweine. Warum wohl?
Ja.
Ja, wirklich, vor allem zu dritt gegen eine. Naja. So können sie sich nicht einigen, quasi außergerichtlich durch ein großes Medicine-Off. Daher erhält Dorothea dann die Auflage, innerhalb von 3 Monaten ihre Doktorarbeit einzureichen. Klar, schreibt man ja mal eben in 3 Monaten, kein Problem. Sie musste die Frist dann aber aufgrund der Geburt ihres 4. Kindes verschieben.
Hat.
Nachdem wir euch jetzt diesen absoluten Cliffhanger im Leben Dorothea Erks Lebens geliefert haben, wollen wir euch noch ein bisschen auf die Folter spannen und schieben eine Kategorie ein, nämlich:
Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Mitteilung. Eine Idee, die 100%ig von mir ist.
Okay, Julia, ich habe eine Idee, die 100%ig von mir ist, glaube ich, bisher. Ich habe es noch nirgendwo anders gelesen. Und es ist ein absolutes Aufregerthema von mir. Deswegen Entschuldigung, wenn ich jetzt gleich ein erhitztes Gemüt habe.
Okay.
Aber ich fordere zusätzlich zur Promotion und ärztlichen Zulassung, dass ÄrztInnen und PharmazeutikerInnen eine Vorurteilsprüfung ablegen müssen, um zugelassen zu werden. Denn es gibt ja in der Medizin ultra viele Gaps, also wo Männer und Frauen quasi unterschiedlich behandelt oder unterschiedlich geforscht wird. Und dadurch entstehen Frauen ultra viele Nachteile. Und ich glaube, das kennen ganz viele Frauen, die uns jetzt zuhören, dass zum Beispiel ÄrztInnen sie nicht ernst nehmen oder Schmerzen nicht ernst nehmen. Ich habe mich letztens mit meinem feministischen Buchclub drüber unterhalten. Und ich glaube, wir sind zu fünft. Und jeder hatte eine Story, wo sie wirklich mit heftigen Schmerzen irgendwo oder heftigen Beschwerden beim Arzt oder einer Ärztin war und nicht ernst genommen wurde und gesagt wurde, ja, ist psychosomatisch oder ist irgendwie eine Erkältung.
Ja,
und
ja,
voll. Wir sind alle weiße Frauen. Und gerade für Menschen, die mehrfach diskriminiert werden, zum Beispiel aufgrund ihres Gewichts, aufgrund ihrer Hautfarbe oder weil sie nicht so gut Deutsch sprechen können, denen wird noch viel weniger geglaubt. Also zum einen gibt es nämlich die Medical Health Gap. Das bedeutet, dass ÄrztInnen zum Beispiel falsche Diagnosen stellen oder Medikamente nur an Männern quasi getestet werden, bevor sie zugelassen werden und nicht an Frauen. Und in einer aktuellen Studie haben 55% der befragten ÄrztInnen in Deutschland gesagt, dass sie nicht ausschließen können, selbst schon einmal eine falsche Diagnose aufgrund des Geschlechts gestellt zu haben.
Ja, das ist.
Das finde ich schon krass.
Das ist krass. Aber ich denke mir, also wir kennen das ja alle so von der Arbeit oder also wir beide, bin ich mir ziemlich sicher, kennen das von der Arbeit, dass man immer so digitale Schulungen macht oder so und dann gesagt wird, so vermeiden Sie Sexismus am Arbeitsplatz, so vermeiden Sie Bestechungen und so weiter und so fort und du machst es halt alles und ich bin mir 100%ig sicher, also vielleicht können uns ja mal die MedizinerInnen, die kürzlich studiert haben, uns auch schreiben, ob das stimmt, aber ich bin mir schon sicher, dass es sowas gibt und dass die auch auf solche Fälle quasi geschult werden, aber dass es dann in der Praxis halt dann doch nochmal anders läuft, als man das sozusagen gelernt hat und natürlich so diese älteren Kaliber, also so dieser klassische Hausarzt, der einem dann sagt, ja, das ist alles psychosomatisch, obwohl man da mit einem Husten kommt oder so, der hat natürlich vor so vielen Jahren studiert und kriegt dann wahrscheinlich auch, macht jetzt vielleicht nicht unbedingt Fortbildungen zu dem Thema oder so. Aber ich ich habe auch solche Stories und ich kenne auch so gefühlt von jeder Person so eine Story. Und das ist schon echt krass schockierend, wie man so, wenn es einem schon nicht gut geht, sich dann auch noch rechtfertigen muss oder irgendwie dafür kämpfen muss, dass man ernst genommen wird und nicht wieder nach Hause geschickt wird oder so.
Da gibt es auch aktuelle Studien zu. Also aktuell sagen nur 14% der Studierenden, dass sie im Studium nichts über Geschlechterunterschiede quasi oder über Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts gelernt haben. Also mittlerweile ist es auch Thema, aber ich glaube, das kennt auch jede Person selbst, dass man halt irgendwie immer Vorurteile im Kopf hat und die manchmal auch nicht abschalten kann. Also das ist dann so die erste Reaktion. Und wenn man reflektiert ist, merkt man auch direkt so, warum habe ich das jetzt gedacht? So ist ja irgendwie, wo kommt das her? Ist ja unnötig. Aber machen kann vielleicht auch nicht jede oder jeder und erkennt das vielleicht auch gar nicht. Und es ist zum Beispiel in der Forschung auch gerade so, dass nur 5% der weltweiten Ausgaben für medizinische Forschung für die weibliche Gesundheit aufgewendet werden. Krass, weil sind ja 51% der Weltbevölkerung Frauen.
Ich fände sowieso also ich weiß nicht, inwiefern das schon gemacht wird in der Medizin, aber ich denke, dass man da, dass da noch viel passieren wird, auch mit KI, weil eine KI ja verhältnismäßig vorurteilsfrei Diagnosen stellen kann. Und ich glaube, wenn das eine richtig gut trainierte KI ist, kann das so viel helfen in der medizinischen Praxis, weil eben ÄrztInnen, obwohl sie das alles gelernt haben, auch Sachen einfach nicht im Kopf haben oder nicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht dran denken. Dann waren da vorher 3 Patientinnen, die hatten halt genau das. Und dann ist der Bias halt, ja, dann hat die das bestimmt auch zum Beispiel oder so. Also ich will gar nicht jemandem unterstellen, fahrlässig zu handeln oder Quacksalberin zu sein. Mhm. Aber ich glaube, man könnte halt auch mit der Hilfe von KI total viel Behandlungsfehler umgehen, weil man einfach sagt, das und das und das sind die Symptome, das und das sind nicht die Symptome und dann quasi wie so eine Hilfe, die einem einfach sagt, hey, also rein statistisch gesehen hat die Person Rheuma oder whatever, so was man vielleicht gar nicht so doll auf dem Schirm hat, weil die Person ist noch jung oder was auch immer.
Das setzt aber auch voraus, wie du schon meintest, dass die KI halt mit neutralem Material quasi gefüttert wird. Und da gibt es halt auch das Problem, dass dieses neutrale Material teilweise gar nicht besteht. Also wie zum Beispiel beim Thema Medikamententest, das habe ich jetzt auch erst gelernt in der Vorbereitung, dass ab den 60er Jahren in Deutschland Medikamente nur an Männern getestet werden durften wegen des Kontergan-Skandals. Das war ein zugelassenes Medikament und Frauen, die das genommen haben, haben in der Frühschwangerschaft, das hat zu schweren Schädigungen in der Wachstumsentwicklung von Föten geführt und dadurch sind Zehntausende Kinder weltweit mit wirklich schweren Behinderungen geboren wurden. Und dieses Verbot, Medikamente an Frauen quasi an Frauen zu testen, klingt so doof, oder an Menschen zu testen, also als TeilnehmerInnen an einer Studie so, wurde erst seit 2004 ist es in Deutschland verpflichtend, dass neue Medikamente für die Zulassung auch an biologischen Frauen getestet werden. Das heißt, ältere Medikamente oder Medikamente, die nicht in Deutschland getestet werden, da werden die Nebenwirkungen bei Frauen oft gar nicht erforscht, die ja auch aufgrund hormoneller oder genetischer Unterschiede ganz unterschiedlich wirken können. Und das führt dazu, dass Frauen im Vergleich zu Männern fast ein doppelt so hohes Risiko für Nebenwirkungen haben, wenn sie Medikamente einnehmen. Und das ist halt schon krass.
Ja, absolut. Ja.
Und hinzu kommt noch eben Medical Gaslighting, also was ich schon ansprach, dass bei Frauen zum Beispiel Schmerzen viel weniger ernst genommen werden als bei Männern oder öfter als psychosomatisch abgetan werden. Frauen erhalten bei vergleichbaren Schmerzen auch weniger Schmerzmittel verschrieben und sie warten länger in der Notaufnahme als Männer, weil ihre Schmerzen nicht ernst genommen werden. Und es ist einfach, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, irgendwie ist es so frustrierend, vor allem, wenn man halt selber auch solche Erfahrungen gemacht hat, gerade was so Schmerzen anbetrifft oder auch, ich glaube, die durchschnittliche Diagnosezeit für Endometriose ist ja zum Beispiel auch 7 bis 10 Jahre oder so, was ja eine ultraschmerzhafte Krankheit ist. Und es ist irgendwie, ja ich habe mich jetzt gar nicht aufgeregt, ich bin gerade eigentlich eher traurig. Aber daher, genau, fände ich es cool eigentlich, genauso wie man das bei der Polizei oder so auch mal einführen könnte, dass man irgendwie auch sowas Vorurteile und sowas vorher mal abklopft, um eben zu sichern, dass Leute, die so eine gewisse Verantwortung für Menschenleben haben, dem eben vorurteilsfrei begegnen.
Finde ich gut. Ist akzeptiert. Ich stimme dir zu.
Yay, das sind schon mal 2 Stimmen.
Zurück zu Dorothea von Erxleben. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also sie kriegt ihr allerletztes Kind und hat sie denn dann trotzdem noch promoviert?
Ja, das hat sie. Ich glaube, sie sollte dann so eigentlich bis Mitte 1753 ihre Dissertation einreichen. Das ging dann wegen des Kindes nicht. Und dann reichte sie eben etwas verspätet oder mit einer neuen Frist am 6. Januar 1754 beim Stiftshauptmann ein und bat darum, dass sie an den König weitergeleitet wird, der das dann nämlich überprüft hat. Und der erteilte am 6. März 1754 die Zustimmung zur Promotion. Und genau, das wurde dann einfach der medizinischen Fakultät in Halle mitgeteilt. Und dann hat dieser Stiftshauptmann, also irgendwie so eine Art Bürgermeister von Quedlinburg, Ende April, also einen Monat oder anderthalb Monate später, auch nochmal an die medizinische Fakultät der Universität Halle geschrieben, weil die sich irgendwie einfach nicht zurückgemeldet haben und betonte die Dringlichkeit der Zulassung dieses Promotionsschreibens. Und der Titel der Promotion oder der Dissertation war Akademische Abhandlung von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber deswegen öfters unsicheren Heilung der Krankheiten. Und das hat sie ursprünglich auf Latein eingereicht. Und darin stellt sie eben die These auf, dass die Patientensicherheit bei der Behandlung wichtiger ist als der Wunsch nach schneller Heilung oder angenehmer Verfahren. Und sie sagte, wer nicht warten kann, kann auch nicht heilen. Und sie hebt auch den psychischen Anteil an der Genesung hervor. Das fand ich auch ganz spannend.
Ja, total.
Sie legte dann am 6. Mai als erste Frau an einer Universität in Deutschland ein medizinisches Examen ab, das sie auch bestand. Und es gibt ein Zitat von dem Prüfungsvorsitzenden Johann Juncker darüber, wie diese Prüfung so ablief. Und er sagte dazu: Sie hat allein zwei ganze Stunden hindurch die an sie getane Fragen mit einer bewunderungswürdigen Bescheidenheit und Fertigkeit angenommen, gründlich und deutlich darauf geantwortet und die vorgelegten Zweifel mit der größten Richtigkeit aufgelöst. Hierbei bediente sie sich eines so schönen und zierlichen Lateins, sodass wir glaubten, eine alte Römerin in ihrer Muttersprache reden zu hören. Ebenso geschickt und geschwind zeigte sie ihre zusammenhängende und gründliche Erkenntnis in der Lehre von der Gesundheit des Körpers, in der Wissenschaft von den Krankheiten desselben und ihrer Heilung. So war ihr auch gleichfalls die Materia Medica und die Art, Rezepte zu verschreiben, nicht unbekannt. Und die Promotionsfeier fand dann nicht wie üblich im öffentlichen Hörsaal statt, weil hat sich irgendwie, weiß ich nicht, wollte man jetzt nicht so groß bekannt machen, dass da eine Frau promoviert hat, sondern wurde dann in der Wohnung des Dekans gefeiert.
Aha, okay, ich verstehe. Ja, sehr spannend und ich finde es auch interessant, dass sie, was sie so kritisiert, also dass sie sagt, ne, diese Modemedikamente, die irgendwie vielleicht schnell wirken, das ist irgendwie kritikwürdig und man soll eben gucken, was ist das Beste für den Patienten, für die Patientin. Sie hat auch für so eine sogenannte sanfte Medizin plädiert, ne, also zum Beispiel Wickel, Spülungen, kräuterbasierte Sachen, also ja, so ein bisschen vielleicht vorsichtigeren Umgang mit medizinischen Prozeduren oder Behandlungen. Ja, und haben wir das überhaupt schon gesagt? Ja, also sie ist die allererste promovierte Ärztin in Deutschland durch diese Anerkennung, die sie da erhält. Auch crazy. Also ich meine, das bedeutet ja, dass sie quasi keine Kollegin hat.
Ja, denn Frauen wurden erst 150 Jahre später ungefähr zur Promotion oder allgemein zur Universität zum medizinischen Studium zugelassen, ab 1908, 1909. Riesiger Zeitsprung, also wirklich krasser Ausnahmefall, aber auch eben aufgrund ihrer sehr guten Bildung. Und tatsächlich war die Dissertation auch ein krasser Kassenschlager. Also irgendwie hat die total großen Anklang gefunden, sodass sie die vier Jahre später vom Lateinischen auch ins Deutsche übersetzt hat. Und was ich super cool fand, sie hat die auch umformuliert, damit auch weniger medizinisch gebildete Personen die lesen und verstehen konnten. Also sie hat versucht, das ganze Thema so ein bisschen niedrigschwelliger zu gestalten. Und das haben wir auch schon öfter gehört bei unseren Protagonistinnen, dass die sich dafür einsetzen, dass man zu Wissenschaften einen Zugang schafft für alle Leute und eben nicht nur für Supergebildete. Also irgendwie ist da auch immer so eine Empathie dabei, die man vielleicht bei den Zeitgenossen, den männlichen Zeitgenossen, etwas vermisst hat.
Ja, nochmal zu diesen ganzen Zulassungen in Deutschland. Ich fand das auch interessant, wie das dann so peu à peu erst passiert ist. Also, dass zum Beispiel, ne, es wurde ja schon am Ende des 19. Jahrhunderts im Prinzip wurden Frauen zugelassen zum medizinischen Staatsexamen, was aber überhaupt nichts gebracht hat, weil man dafür dann trotzdem noch im Ausland studieren musste, weil die Universitäten überhaupt nicht dazu bereit waren, Frauen zum öffentlichen Studium zuzulassen. Also es war so total kontraproduktiv, diese ganzen Abläufe, dass man gesagt hat, ja, okay, ihr könnt hier promovieren, ja, aber wir müssen ja vorher studieren. Ach so, ja, nee, das geht leider nicht, so in der Art. Also es war so total umständlich, das vielleicht noch als kleiner Side-Gag an dieser Stelle, leider aber wahr, also ein wahrer Gag. Und ich würde gerne noch eine Kategorie erwähnen, nicht unerwähnt lassen, und das ist diese hier.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Und zwar ist mir das bei ihrem Promotionsthema eingefallen, so das so zum Thema sanfte Medizin, Wickel, Spülung und so weiter und so fort, dass ich überlegt habe, was ist etwas, worauf ich nicht verzichten könnte in meiner täglichen, oder was heißt täglichen, in meiner Routine der Medizin. Und das sind Wärmepflaster. So, und ich hab gedacht, wie geil ist es eigentlich, was man mit Wärme und Kälte so alles ausrichten kann. Also genauso Coolpacks. Wie praktisch sind die denn bitte so? So oft hat man, es wird einem das Leben einfach maßgeblich erleichtert durch Wärmezufuhr oder Kältezufuhr an bestimmten Stellen des Körpers. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich wäre gerne die Erfinderin des Wärmepflasters.
Voll. Wärmepflaster richtig cozy, wenn man gelernt hat, dass man es nicht direkt auf die Haut kleben soll, weil sonst ist es richtig feier.
Ich klebe es immer direkt auf die Haut.
Hast du dich noch nie verbrannt?
Nö.
Also, es steht immer drauf, man soll es auf die Kleidung, irgendwie aufs Unterhemd kleben oder so.
Ja, gut. Also wahrscheinlich liebe ich es deswegen so sehr. Ja, also ich bin da, was Kälte und Wärme angeht, nicht so empfindlich, aber ich guck mal, wenn meine Haut feuerrot ist, ist das ja ein Indikator dafür, dass es zu heiß ist.
Ja, und mein Dilemma ist immer, wenn ich irgendwas habe, keine Ahnung, gezerrt, Muskelkater, sonst was, google ich halt immer, was ist besser, Wärme oder Kälte? Und in der Regel steht immer, ja, probieren Sie mal aus. Wenn es schlimmer wird, ist nicht gut. Ja. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, wann man Kälte, wann man Wärme benutzt. Hast du da noch einen Tipp?
Also ich mache das eigentlich eher immer so intuitiv. Also wo ich mir denke, das wäre jetzt angenehmer. Also eigentlich total intuitiv. Aber ich habe jetzt letztens gelernt, wir haben einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und da wurde mir gesagt, dass dieses, wenn man sich verbrannt hat und den Finger unter kaltes Wasser zu halten, gar nichts macht. Also das ist weder schlecht noch gut noch sonst irgendwas. Es ist einfach nur quasi ein anderer Reiz, von dem man abgelenkt wird. Und ich glaube, das ist halt total häufig so, dass es sich einfach irgendwie ja schön anfühlt, dass es kalt ist oder schön, dass es warm ist. Und letztendlich ändert es wenig an deinem Schmerz, aber du hast halt irgendwie einfach dazu noch ein gutes Gefühl. Und das finde ich irgendwie voll schön. Und das ist, ja, also ich meine, es ist natürlich irgendwie sauteuer, so Wärmepflaster und auch voll die Umweltverschmutzung. Aber man kann es ja letztendlich auch mit einer Wärmflasche oder einem Kirschkernkissen oder sowas machen. Ich finde einfach nur so also das ist für mich sanfte Medizin, so einfach so Wärmezufuhr oder so ein bisschen was kühlen.
Voll. Und ich finde es auch, also diese Wärmepflaster finde ich eh super verrückt, weil da ist irgendwie so ein Chili-Extrakt oder so drin, wodurch das wärmt, ne? Ist das nicht so, dass das...
Ich dachte, da werden irgendwelche Ionen aktiviert.
Wie diese Wärmekissen, ist auch so ein Ding aus meiner Kindheit, die gibt es ja bestimmt noch, für diese Hand, wie heißt das, Taschenwärmer, wo man so eine kleine Plakette knickt und dann wird es auf einmal so hart und dann wärmt sich das auf.
Ja.
Das ist ja ein chemischer Vorgang, den ich nie verstanden habe. Und daher dachte ich, vielleicht sind diese Wärmepflaster auch ein bisschen so, dass da so ein geheimer Knick, so ein Knickteil drin ist. Aber das ist es gar nicht. Also irgendwie, das würde mich nochmal interessieren, wie funktioniert ein Wärmepflaster? Das werde ich vielleicht im Nachhinein nochmal recherchieren. Bin ich voll bei dir. Beste Erfindung.
Dass es abgezogen wird, quasi dieses Plastik, dadurch wird es aktiviert. Also dass quasi der Kontakt zur Luft hergestellt wird. So habe ich mir das jedenfalls immer erklärt. Und dass dadurch dann ein Prozess in Gang gesetzt wird. Man merkt, wir haben richtig viel Ahnung von der Materie.
Das stimmt. Gibt es bestimmt ein gutes Wissen macht A-Video drüber oder sowas.
Ja, das stimmt. Das können wir uns ja jetzt alle mal im Kollektiv ansehen. Ihr auch, die ihr da gerade zuhört. Okay, das wäre es auch schon von mir heute. Vielen Dank dafür. Okay, wie ist es denn dann mit Dorothea von Erxleben weitergegangen? Also hat sie dann fröhlich bis an ihr Lebensende praktiziert oder was ist alles noch so passiert in ihrem Leben?
Tatsächlich nach der Promotion habe ich gar nicht mehr so viel gefunden. Also sie hat die Arztpraxis nach der Promotion sehr erfolgreich weiterbetrieben und anscheinend hat sie danach auch niemand mehr als Quacksalberin angeklagt. Und die Praxis wurde weiterhin insbesondere von Frauen und Kindern genutzt. Und zudem soll sie die Leibärztin der Äbtissin von Quedlinburg gewesen sein.
Ah, oh, das ist aber schön. Vorteilhaft.
Ja. Genau, und sonst hatte sie ja wahrscheinlich mit den neuen Kindern auch immer noch ein bisschen zu tun. Die waren da ja wahrscheinlich noch nicht aus dem Haus.
Ja.
Genau, hast du noch irgendwas gefunden über ihre Zeit nach der Promotion?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich, das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie ja leider relativ früh gestorben ist, weil sie Brustkrebs bekommen hat und deswegen schon mit 47 Jahren, also 1762, auch in Quedlinburg gestorben ist.
Ich habe gelesen, dass sie bis zu ihrem Tod in Quedlinburg vor allem als angesehene Frau Pastorin bekannt war. Also nicht als Ärztin, sondern als Frau von ihrem Pastor-Ehemann. Na klar.
Na klar, aber das hat sich ja mittlerweile zum Glück sehr gewandelt. Also ich finde es total beachtlich, wie sehr ihr Name mittlerweile auch bekannt ist. Vielleicht habt ihr ja sogar schon mal was von ihr gehört. Es gibt, also ich kannte dieses Stipendium, Dorothea-Axleben-Stipendium. Es gibt Straßen, es gibt Universitäten. Du hast da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen in die Materie eingestiegen.
Genau, also es gibt echt, also gerade so medizinische Fakultäten sind nach ihr benannt. Was ich ganz spannend fand, weil das ist ja auch so ein bisschen typisch für die DDR, dass die schon sehr früh da so bekannte Frauen oder Frauengeschichten wieder ein bisschen nach vorne gebracht haben. Die medizinische Fachschule in Quedlinburg hieß nämlich von 1955 bis 1990, bis zur Wende, Dorothea Christiane Erxleben. Und es war eine in DDR einmalige Einrichtung, die medizinisches Personal aus mehr als 30 Ländern und von 4 Kontinenten ausbildete. Also genau, aber dann nach dem Mauerfall, ich weiß nicht, ob es dann komplett abgeschaffen wurde oder umbenannt wurde, an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg gibt es bis heute das Dorothea-Erxleben-Lernzentrum. In Quedlinburg auf dem Kornmarkt steht auch seit 1993 eine Brunnenfigur von ihr. Dann habe ich zum Beispiel noch gefunden, dass ein Musiktheaterstück von Katrin Schinkwitt-Hase gibt, Kein Ort Erxleben, über das Leben von Dorothea Erxleben. Und die Deutsche Bundespost, also da sind wir dann in Westdeutschland, druckte 1987 eine Briefmarke im Wert von 60 Pfennig mit dem Porträt von Dorothea Erxleben als Teil der Dauermarkenserie Frauen in der deutschen Geschichte.
Ja, das meintest du wahrscheinlich mit dem Happy End, dass sie endlich auf eine Briefmarke gekommen ist.
Genau das. Nein, mit dem Happy End meinte ich natürlich ihre Promotion als erste Ärztin in Deutschland. Aber ja, weiß ich nicht, was ihre Life Goals waren. Ich glaube, als sie gelebt hat, gab es da schon Briefmarken?
Ich weiß nicht, ob es da schon Live-Goals gab. Das müssen wir nochmal reagieren.
Ist es ein Live-Goal von dir, mal auf einer Briefmarke zu landen?
Nö. Benutzt ja auch kein Mensch mehr. Benutzt du noch Briefmarken?
Das stimmt. Alle machen eigentlich Online-Porto, ne?
Ja.
Gibt es ein Äquivalent? Nicht so richtig, ne? Ein digitales? Als digitale Grußkarte zum Geburtstag. Ding! Ja, aber ich glaube auch, das ist, macht niemand mehr, oder?
Nee, das ist auch so ein Großeltern-Move irgendwie. Nee, du, ich bin da ganz offen. Überrasch mich.
Okay. Brunnenfigur oder so wird es
genau.
Ja?
Genau. Okay. Ja, vielleicht möchtet ihr uns ja Feedback hinterlassen. Vielleicht möchtet ihr uns sagen, wie das denn jetzt eigentlich wirklich funktioniert mit den Wärmepflastern. Oder ihr wollt euch uns super gute Folgen, Ideen vorschlagen. Dann schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse, die ihr unten in der Info findet. Da findet ihr übrigens auch alle Quellen, wie immer. Und sonstige nette Informationen über uns. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder zugehört habt.
Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.
Tschüss.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau. Bis zum nächsten Mal.